Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend über dieses Thema sprechen darf. Und ich habe mich auch schon gefreut, als ich den Titel hörte. Schwache Menschen, Gottes Kraft, wie unser Leben an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, es hat mich deshalb so sehr angesprochen, weil ich mich mit diesem schwache Menschen so gut identifizieren konnte. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsmodelle und eines davon, das in meinem Leben ganz präsent ist, ist dieses DISC-Modell. Ich weiß nicht, ob das einige von euch kennen. Da gibt es so die Unterscheidung nach verschiedenen Persönlichkeitstypen. Und ein Merkmal ist, nehmen Sie Ihre Umwelt stärker wahr als sich oder nehmen Sie sich stärker wahr als Ihre Umwelt? Das ist keine entscheidende Frage im Leben für berufliches Weiterkommen, aber eine ganz interessante Frage, wenn man sich näher kennenlernen will. Und ich muss sagen, für mich kann ich ganz klar die Frage beantworten, ich nehme sehr oft meine Umwelt stärker wahr als mich selber. Mein Mann, den ihr manchmal schon habt predigen hören, gehört zu den Persönlichkeitstypen, der sich stärker wahrnimmt als seine Umwelt. Und ihr könnt mal so überlegen, was trifft auf euch zu? Würdet ihr euch unter die Schwachen einordnen oder eher zu den Starken? Aber die gute Nachricht für alle, die jetzt denken, ach, dann hat die mir ja gar nichts zu sagen, also schwach fühle ich mich nicht. Es gibt immer wieder Punkte, wo genau dieses Thema in unserem Leben wichtig wird. Egal, ob wir uns fühlen wie Superman oder Superwoman oder ob wir uns eher so fühlen als ja die nette Dekoration und ob ich jetzt hier bin oder nicht, macht nicht den Riesenunterschied. Ganz egal, wir haben alle unsere Stärken und wir haben auch unsere Grenzen. Und ich glaube, jeder von uns hat irgendwann mal einen Punkt gespürt, wo er dachte, Mist, hier komme ich nicht weiter. Hier ist eine Grenze da, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht so, dass ich jedes Hindernis überwinden kann. Ich kann vielleicht viele Hindernisse überwinden. Und ich glaube, Gott hat nicht Menschen gemacht, die sich nur elend fühlen sollen, sondern er hat jeden ausgestattet mit einer Fülle an Gaben, an Fähigkeiten. Aber er hat uns auch Begrenzungen gegeben. Und egal, was deine Gaben sind, die Grenze ist manchmal sehr, sehr schmerzhaft. Wo wir feststellen, ich würde so gerne helfen, einem Freund von mir weiterhelfen. Ich würde alles tun, damit derjenige sich besser fühlt und ich schaffe es nicht. Oder ich wäre so gern liebenswerter und ich bin es einfach nicht. Ich würde gerne meine Umwelt komplett verändern. Ich würde gern was tun und ich merke immer wieder, ich komme an meine Grenzen. Und dass das schon immer war, davon spricht auch Jesaja. Der sagt, Männer, Helden. Auch Männer werden müde. Das ist eine ganz nüchterne Tatsachenbeschreibung. Und Jünglinge, also Leute im allerbesten Saft, so richtig kräftige, auch die werden müde und die straucheln und fallen. Das ist ganz normal. Im Alten Testament begegnet uns das und auch im Neuen Testament. Wir kommen von Ostern her, von der Geschichte von den Jüngern Jesu. Und von einem sehr, sehr sympathischen Jünger, der immer gedacht hat, er ist stark. Wenn alle anderen auch so abschwächeln, ne, er ist stark. Er ist kein Schwächling. Und er hat es auch öffentlich gesagt. Er war sehr selbstbewusst. Im DISC-Test wäre das so ein dominanter Initiativer, der wusste, jawohl, ich kann was, ich bin was. Hey, ich traue mir was zu. Und er hat gesagt, Jesus, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Jesus, ich bleib bei dir. Hundertprozentig, egal was passiert, ich bin stark für dich. Und er hat es gut gemeint. Und Petrus kam an seine Grenze. Schiss gekriegt, abgehauen. Jakobus, Johannes, enge Freunde von Jesus, wollten bei Jesus sein, sollten ihn unterstützen in seinem Kampf, bevor er ans Kreuz ging. Und was haben sie gemacht? Die waren müde. Die Helden waren müde. Und auch Paulus, einer unserer großen Theologen, auf den sich das ganze Neue Testament gründet, der umhergereist ist, ein Mann mit einer unglaublichen Bedeutung, hatte Grenzen und Schwächen. Und er sagt zu Gott, Gott, nimm das weg von mir. befreie mich von dieser Schwäche. Und es gibt theologische Auseinandersetzungen und ganz viele Bücher darüber, was das für eine Schwäche gewesen sein könnte. Und ich bin eigentlich ganz dankbar, dass die nicht so explizit beschrieben wird. Weil so können wir uns, glaube ich, alle mit einreihen in dieses Gott, bitte erlöse mich von. Erlöse mich von meiner Ungeduld, meiner Besserwisserei. Gott, mach mich stark. Erlöse mich von meinem schlechten Gedächtnis, diesem hässlichen Charakterzug, dieser Krankheit, dieser finanziellen Not. Reiß mich da raus. Wir können das einfügen und wir können uns mit Paulus identifizieren in diesem Gebet und hören, glaube ich, sehr gespannt, was Gott zu sagen hat. Das Ganze steht in 2. Korinther, Vers 12. Und da sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus zieht dann folgendes Fazit daraus und sagt, darum will ich mich am allermeisten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das passt zu unserem Thema, zu unserer Reihe Christsein Paradox. Das ist ja das Allerparadoxeste, was man sich je vorstellen kann. Kraft, die in der Schwachheit zur Vollendung kommt, das ist die unbequeme und die herausfordernde Wirklichkeit Gottes. So unbequem. Wir wären unsere Grenzen gern los, unsere Schwachheit. Und wir würden doch alle gern ein Leben in Kraft leben, in Stärke, im Sieg, in beständige Glückseligkeit von einer Kraft zur anderen. Und an manchen Stellen scheint uns die Bibel das zu verheißen, dass wir ein neues Leben haben. Aber interessanterweise löst die Bibel, und ich glaube, wir merken das in unserem Leben auch, löst sich diese Spannung nicht auf. Gott nimmt Paulus seine Schwäche nicht. Paulus sagt, er hat ein paar Mal, er hat es versucht. Und die Antwort Gottes war, lass dir an meiner Gnade genügen. Er hat es nicht weggenommen. Das ist unbequem. Das ist auch nicht das, was wir so gern hören würden. Das wäre so toll, wenn wir sagen könnten, hey, Jesus kommt in dein Leben und dann, wow, dann bist du gesegnet. Dann bist du kraftvoll, dann bist du für immer wunderbar. Und es ist noch nicht Realität. Aber es ist auch herausfordernd, weil Gott nicht sagt, ach ne, Paulus, bist halt schwach, ist doch okay. Genieß es ein bisschen, reih dich ein, macht's euch gemütlich. Nee, Gott sagt, hey, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist die andere Seite. Das ist nicht die Entschuldigung, hey, ich bin halt ein Morgenmuffel, ne? Also dann könnt ihr alle drunter leiden, ja? Oder ich bin halt ein bisschen geizig. Ja und? Gott liebt mich, ist alles gut. Und wir können dann nach Hause gehen. Gott sagt, hey, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist in dir mächtig und du musst nicht so bleiben, wie du bist. Ich darf weiterlernen und ich darf mich weiterentwickeln. Und ich muss es nicht aus mir heraustun, sondern ich kann das mit Gottes Kraft tun. Und Gottes Kraft ist die Kraft des Schöpfers des Universums. Ich glaube, mit Gottes Kraft lässt sich einfach nichts vergleichen. Jeder noch so schnelle Audi, die Raketen, die neuesten MacBooks, iPods mit ihrer ganzen Kraft und Schnelligkeit und Präzision lassen sich nicht vergleichen mit Gottes Kraft, seiner Präzision, seiner Ausdauer, seiner Schöpferkraft, seiner Genialität, seiner Kreativität. Ich könnte, glaube ich, stundenlang weiter schwärmen von Gottes Kraft, von seiner Stärke, die zugleich zart und liebevoll ist, die niemanden überrumpelt und sagt, du musst aber, und wenn du dieses Gebot nicht hältst und wenn du das nicht tust, dann ist vorbei, sondern Gottes Kraft ist eine sehr schöpferische und gleichzeitig eine sehr liebevolle Kraft. Und Gottes Kraft ist aber auch das Peinlichste und das Allerdümmste, was viele jemals gehört haben. In 1. Korinther steht, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Das klingt für uns schon so gewohnt, aber wenn wir es übersetzen und sagen, das Wort vom Kreuz ist eigentlich ziemlich, ziemlich peinlich. Das Wort vom Kreuz Jesu ist eigentlich für unseren Verstand fast eine Beleidigung, für unsere Gefühle eine Herausforderung. Und Paulus schreibt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gotteskraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Gottes Kraft, Gottes Göttlichkeit offenbarte sich in der denkbar größten Niederlage, dem Tod. Danach ist alles rum. Jesus starb einen Verbrechertod am Kreuz. Seine Karriere hatte noch nicht mal richtig angefangen. Der war bekannt in einem kleinen Land. Der zog umher. Er war ein Wanderprediger. Und seine Jünger hatten gehofft, irgendwann geht's los. Aber bevor das richtig durchgestartet ist, dieses Ding mit Jesus hat schon aufgehört. Und zwar scheinbar endgültig und vorbei für immer. Von den Feinden ans Kreuz geschlagen, ausgelacht, ausgespottet, rum. Nach menschlichen Maßstäben. Ein Fiasko, ein Flop. Vorbei. Und dann, wir kommen von Ostern her und ich bin an Karfreitag immer so froh, dass ich weiß, okay, es kommt Ostermontag, es ist nicht rum. Es kommt Ostern, es kommt das sichtbare Zeichen, dass mit dem Tod nicht alles vorbei ist und dass Gott aus dieser Niederlage den größten Sieg der Geschichte gemacht hat. Der zeitlichen und endlichen Geschichte und der Unendlichkeit. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu fängt ein ganz neues Zeitalter an und eine neue Realität. Jesus lebt und er ist gekommen, um heute noch lebendig zu sein. Es ist nicht eine Geschichte, die nach 2000 Jahren halt passiert ist und rum ist und irgendwas, was wir uns ausgedacht haben und jetzt keine Relevanz mehr hat, außer so ein bisschen, Erinnerung und Tradition, sondern das ist lebendig. Schwache Menschen, Gottes Kraft. Gott möchte unser Leben in eine neue Dimension führen und uns vor Augen malen, welche Bedeutung dieses Leben hat. Das neue Leben, das Jesus dir anbietet, von dem er sagt, ich schenke es dir. Alles, was ich erwarte, ist, dass du es annimmst. Zum ersten Mal wieder neu entdeckst. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst und ob du sagst, jawohl, ich bin voll der Kraft des Herrn, ich gehe da drin, oder ob du sagst, also was sie da vorne sagt, ist okay. Aber ich lade dich ein, prüf's, überleg dir's. Es ist was, was sich nicht sofort erschließt, vielleicht auch gleich. Da ist Gott in seiner Kreativität auch ganz unterschiedlich. Und er sagt, deine Bedeutung, die Bedeutung deines Lebens, die liegt in meiner Hand. Und es ist kein Zufall, dass es sich gibt, und es ist kein Zufall, dass du so bist, wie du bist. Unsere Bedeutung, deine Bedeutung, hängt nicht ab von den Reaktionen deiner Umwelt. Die hängt auch nicht davon ab, ob jemand den Daumen hebt und sagt, hey, toll gemacht, gut, oder ob jemand sagt, also wenn wir die im Team haben, dann vielleicht lieber nicht. Sondern deine Bedeutung steht in den Augen Gottes, eines liebenden Gottes, und der dich mehr wertschätzt, als du das je begreifen und manchmal annehmen kannst. Gott schätzt dich so sehr, dass er immer wieder um dein Herz wirbt und immer wieder sagt, ich bin da, ich habe dich gewollt, es ist mir ernst, es sind nicht nur Sprüche. Wir sind geschaffen, um hier und jetzt in der Realität Gottes zu leben und mit ihr zu rechnen. Mit beiden Beinen auf der Erde und mit dem Blick zum Himmel und mit unserem Herz aus der Kraft Gottes. Gott fügt zu unseren menschlichen Dimensionen, zu unserer Schwachheit, Leistungsorientiertheit, zu unseren Begabungen noch eine weitere Dimension zu, nämlich seine. Die geistliche Wirklichkeit und die Unendlichkeit. In der Bibel steht, dass wir darauf angelegt sind, ein Leben lang mit Gott zu verbringen und dass es die Ewigkeit dauern wird. Das ist was, wo wir immer wieder einen Blick dafür kriegen müssen. Und Paulus, der auch gekämpft hat und geschrien hat, Gott, nimm das von mir, der betet für seine Nachfolger, für die Gemeinden, die er gegründet hat. Und er schreibt, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Die Stärke, mit der er in Christus gewirkt hat. Und Gott steht dazu. Gottes Kraft in uns wirken zu lassen, bedeutet, dass wir unser Denken erneuern lassen. Dass wir uns beeinflussen lassen von dem, was Gott über uns sagt und Gott über uns denkt. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Indem wir Lieder hören, indem wir mit anderen Menschen sprechen, indem wir Gottes Wort lesen, das Meditieren in uns wirken lassen, indem wir uns an Gottes Schöpfung freuen und immer wieder darüber staunen, was Gott getan hat. Und ich bin froh, dass es im Gottesdienst dieses Angebot gibt, dass ihr euch Gottes Kraft zusprechen lassen könnt. Gottes Sicht über euer Leben von Menschen, die nachher während der Lobpreiszeit gern für euch beten, die euch sagen, aus dem Wort der Wahrheit, aus der Schrift heraus, du bist gewollt, dein Leben macht einen Unterschied und es ist nicht egal, ob du gering von dir denkst, sondern das ist ganz entscheidend, dass Gott sagt, dein Leben habe ich gewollt, dein Leben zählt. Unser Leben aus Gottes Kraft leben heißt, dass wir angeschlossen sind an den Lebensstrom Gottes und nicht erst, wenn es brennt, an Gott denken. Ganz oft, glaube ich, ertappen wir uns dabei, dass wir versuchen, ganz viel so hinzukriegen, weil wir ja auch begabt sind, weil wir auch gute Dinge können. Und dann manchmal, wenn es nicht klappt, Jesus, bitte hilf mir. Und Jesus erhört es. Er ist ein gnädiger und guter Gott. Aber ich glaube, manchmal machen wir uns Leben auch ziemlich schwer, weil wir so lang versuchen, in der eigenen Kraft zu leben und es so lang selber hinzukriegen und nicht Gott schon sehr viel früher einbeziehen und sagen, Gott, hilf mir oder gib du mir doch mal deine Ideen, zeig mir, was dran ist, hilf mir, weil er das gerne tut und gerne mag. Gottes Kraft ist unsere Stärke und mit Gott zu rechnen im Alltag ist das größte oder eins der größten Geschenke, die Gott uns machen kann, weil er nämlich darauf reagiert. Sören Kierkegaard hat mal gesagt, Gott hat nur eine Freude, mitzuteilen. Also ist ihm der Willkommenste, der am meisten braucht. Gott hat nur eine Freude, mitzuteilen. Also ist ihm der Willkommenste, der am meisten braucht. Und es ist so eine Umkehr von dem, was wir oft denken. Wir denken, wenn wir aktiv sind für Gott, wenn wir toll sind, wenn alle klatschen und jubeln, dann jubelt Gott vielleicht auch oder dann können wir uns ihm nähern. Und Gott hat einen ganz anderen Maßstab. Der legt den, ja, ein bisschen kitschig gesagt, aber er legt ihn an unser Herz an. Gott guckt nach dem, was unser Innerstes sagt und nicht nach dem, was vielleicht andere denken, was andere toll finden. Ich habe in der Vorbereitung, bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die manche von euch vielleicht noch kennen, von einer Frau, die eigentlich ausgemustert wurde aus dem Dienst für Gott. Es war eine kleine Frau, die Biografie von ihr heißt The Small Woman. Sie hat in England gelebt, eine sehr einfache Frau, nicht mit großer Bildung, hat ihr Geld verdient, indem sie Hausmädchen war. Und die hat Mitte 20 gesagt, okay, ich will mit Gott leben. Hat ihr Leben Gott anvertraut und irgendwann hat sie den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, geh nach China. Und dann hat sie sich beworben. Ganz ordentlich an so einer Ausbildungsschule, Chandler Inland Center, und ist durch die Prüfung gefallen. Und nicht nur das, sondern man hat ihr bescheinigt, also hören Sie mal, für Außenmissionen und speziell Missionen in China sind Sie nicht geeignet. Nach menschlichen Maßstäben, okay. Und ich kann mir vorstellen, dass die Prüfungen und die Examen und das alles auch wirklich Sinn gemacht hat. Also es war nicht so, dass da irgendwie doofes Zeug unterrichtet wurde, sondern es war schon ganz ordentlich, um die Leute darauf vorzubereiten, ins Ausland zu gehen. Und sie war sich aber sicher, dass Gott sie gerufen hat. Und dann hat sie angefangen, ihr Geld zu sparen und hat sich eine Fahrkarte gekauft, eine einfache Fahrkarte nach China. Und das Geld hat ihr nicht gereicht für eine Schiffsreise, sondern sie musste mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Das hat sie auch gemacht. Und dann kam sie in China an und hat mit einer anderen Frau zusammen so eine Art Herberge eröffnet. Manche von euch kennen diesen Film, Die Herberge zur sechsten Glückseligkeit. Das hat sie gemacht und sie hat angefangen, in China zu leben, weil sie für sich gewusst hat, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. Egal, was erfahrene, reife Professoren, Berater gesagt haben, das ist mein Platz, das ist meine Bestimmung. Und da hat sie gelebt, unter Chinesen, die Kultur angenommen, die Sprache gut gelernt. Und es war, glaube ich, kein einfaches Leben, sondern ein ziemlich hartes und entbehrungsreiches Leben. Und sie hat in großer Treue diese Herberge geführt, auch als ihre Mitarbeiterin gestorben ist nach kurzer Zeit. Und hat dann angefangen, den Respekt der Menschen zu bekommen. Und die Regierung hat sie beauftragt, in die Provinz zu ziehen und immer wieder nach den Frauen zu gucken. Damals gab es in China noch diese Sitte, die Füße zu verschnüren, dass Frauen nicht richtig laufen können. Das galt als vornehm, zu trippeln. Wir lassen mal außen vor, was das mit Frauen und Frauenbild und so und Relevanz für heute zu tun hat. Aber Gladys wurde beauftragt, so hieß die, Gladys Elwood, die Frauen zu unterrichten, dass das nicht mehr nötig ist. Sie ging ins Gefängnis, hat Gefängnisarbeit gemacht und sie hat angefangen, sich um Waisenkinder zu kümmern. Da hat sie mit einem angefangen, das sie bei sich aufgenommen hat und mit der Zeit hatte sie 200 Kinder, für die sie verantwortlich war. Diese kleine Frau, der man nichts zugetraut hatte und hätte sie nicht auf Gottes Ruf gehört, in England geblieben wäre und sehr sicher, sehr gut dieses Haus geputzt hätte, was auch gut gewesen wäre, aber nicht der Platz, zu dem Gott sie gerufen hat. Ist eine ganz dramatische Geschichte, geht dann noch weiter mit Krieg und sie schafft es dann mit ihren weißen Kindern zu fliehen, die in Sicherheit zu bringen. Aber was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist, dass Gott ganz genau weiß, wenn er jemanden ruft und beruft. Und ich bin mir sicher, dass Gott auch einen guten Plan und eine gute Idee für dein Leben hat. Vielleicht ist es nicht ein Weg, ein Ziel, aber ein Gedanke, den du in deinem Herzen hast und von dem du vielleicht manchmal gedacht hast, oh, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Gott ist und rein menschlich spricht nicht so fürchterlich viel dafür oder mein Selbstbewusstsein lässt es nicht zu oder meine bisherigen Erfahrungen. Und ich glaube, dass Gott einfach sagt, dein Leben hat Bedeutung. Trau dich herauszufinden, ob das meine Stimme war. Sprich mit anderen, prüf's, geh Schritte, fang ganz klein an. Gladys hat nicht angefangen mit 200 weißen Kindern, die hat mit einem angefangen. Fang im Kleinen an, probier's und Gott wird dir schon zeigen, ob das der Weg ist. Und es ist auch nicht dramatisch, wenn du Fehler machst. Ich glaube, wir sind so oft gefangen in dem, weil wir denken, wenn wir was für Gott machen, dann muss es perfekt sein. Oder wenn wir jetzt einen Schritt wagen, dann halten uns alle für lächerlich und wir blamieren Gott. Aber Gott ist nicht so schnell blamiert. Und Gott ist so groß und so stark, dass er das auch aushält, wenn wir Fehler machen. Und deswegen freue ich mich so, dass Gott euch das zusagt. Mir, dir, jedem persönlich. Lasst ihr an meiner Gnade genügen. Und Gnade ist ein starkes Wort. Da gibt es irgendwann bestimmt eine extra Predigt dazu. Gnade heißt, ich rechne nicht auf. Gnade heißt, ich bin wohlwollend und gut gesonnen. Lass sie an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Zur Erinnerung an diesen Gedanken gibt's nachher beim Ausgang einen kleinen Kressesamen. Der ist winzig. Es könnte auch ein Senfkornsamen sein. Und dieser Same, der ist so unscheinbar. Aber wenn der in die Erde gesteckt wird, dann wächst da was draus. Was Wunderschönes. Und ich weiß einfach, dass Gott in uns, in dir und in mir Dinge angelegt hat, die nur darauf warten, dass sie zur Entfaltung kommen, dass sie aufblühen und dass du dich, dass Gott sich und dass andere sich dran freuen können. Und ich bin so gespannt, welche Schritte ihr geht, wie die nächsten Wochen aussehen und ich möchte euch einfach ermutigen. Gott legt seine Kraft in uns schwache Menschen und er möchte, dass wir vorwärts gehen, dass wir Schritte gehen. Und dass wir uns was zutrauen, weil er nicht nur uns was zutraut, sondern uns dafür auch ausrüstet. Amen.